Ich möchte den Text nochmal in eine andere Übersetzung lesen, damit er nochmal ein bisschen geläufig ist. Das ist ein ungewöhnlicher Abschnitt aus Jeremia, was wir gerade gehört haben, aber ist ein guter Text, ein gutes Wort. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deinen heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von all das her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen und um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschest, wie Leute, über die dein Name genannt wird. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen wie Feuer, reißig entzündet und wie Feuer Wasser siedend macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Ein ungewöhnliches Gebet von Jeremia. Und möchte beginnen mit einer Geschichte in England. Es gab einen Burschen in England, der war sehr ungehorsam und er war sehr stur in seinem jungen Alter. Und für die alleinstehende Mutter war das eine wirkliche Herausforderung unter Tour, den Kerle Erziehung beizubringen. Und so hat sie alles Mögliche probiert und alle Erziehungsmethoden und hin und her. Und dann hat sie gedacht, Mensch, ich versuch's mal bei dem Priester. Vielleicht hat er der Kerle vor ihm Angst und Respekt und dann kann der Priester ihm was sagen. So brachte sie ihn zum Priester. Der Priester setzte den kleinen Jungen, nennen wir ihn Johnny, passt für England, und dann fragte er mit einer tiefen und einer ernster Stimme: Johnny, wo ist Gott? Der Junge, der wurde in der Tat leise und schwieg. Wo ist Gott? Wiederholte der Priester. Der Junge begann zu schluchzen, nervös zu werden, aufgeregt zu sein. Der Priester fragte zum dritten Mal: Johnny, wo ist Gott? Da hat er es nicht mehr ausgehalten auf seinem Stuhl, ist aufgesprungen und weggerannt. Er rannte über die Felder und kam bei seiner Mutter zu Hause an. Schluchzend verdrückte er sich im Zimmer. Als die Mutter ihn dann fragte, was ist denn passiert, sagte er: Sie haben in der Kirche Gott verloren und geben mir die Schuld dafür. Diese kurze Begebenheit schildert die Situation im Volke Gottes damals. Das ist die Lage des Volkes. Sie haben Gott aus ihrer Mitte verloren und es scheint, als der Himmel über sie zugezogen ist. Ich habe Ihnen heute drei Bilder mitgebracht für die Predigt. Der zugezogene Himmel, der aufgerissene Himmel oder der zerrissene Himmel zuerst und dann der geöffnete Himmel. Einfach diese drei Bilder und ich hoffe, dass sie uns helfen, den Kern dieses Wortes besser zu verstehen. Zuerst mal der zugezogene Himmel. Gottes Verschlossenheit wird in diesem Gebet ganz, ganz arg deutlich. Gott ist nicht hörbar und nicht spürbar. Wie empfindet Jesaja diese Sache? Jesaja sagt: So schau nun vom Himmel und sieh herab von deinen heiligen, herrlichen Wohnungen. Damit ist die Katastrophe, die da war, beschrieben. Es fehlt das Entscheidende. Es fehlt Gott. Gott ist nicht da. Und diese Erfahrung, die die Israeliten in der Vergangenheit gemacht haben, dass Gott bei ihnen gegenwärtig war, am Tage, als die Wolke, als die Wolke. Und nachts als Feuersäule, als beschützende Hand, als jemand, der sie Jahr für Jahr durchgetragen hat, durchgeführt hat, gespeist hat. Diese Erfahrung fehlt. Gott ist nicht mehr da. Und die Zeiten haben sich geändert. Die Juden, die spüren, zuerst kam die eine Gefangenschaft, dann kam die zweite Gefangenschaft und das als Strafe und Gericht Gottes. Und sie merken ihre geistliche Not und die Katastrophe ist eingetreten. Und wir lesen in den Versen 5 bis 6, aber nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon in den Wind. Niemand ruft deinen Namen, Herr, an oder macht sich auf, dass er sich an dich halte, denn du hast dein Angesicht vor ihnen verborgen, vor uns verborgen und lässt uns vergehen unter der Gewalt unserer Schuld. Das verspüren sie. Das ist bei ihnen so. Und im Bild zu bleiben, man hat den Eindruck, der Himmel ist zugezogen. Es ist so, als ob sie einen Gutschein hätten für den Himmel, für den Himmelseintritt. Einen Gutschein, der ihnen erlauben würde, mit diesem Gutschein sozusagen, wenn sie ihn vorzeigen würden, in den Himmel zu gehen. Aber der Gutschein ist zerrissen und hat keine Gültigkeit mehr. Und so empfindet Jesaja diese Situation. Der Zugang zum Himmel ist nicht da. Die Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater, sie ist weggenommen worden. Punkt. Und so wird Apostel Paulus im Neuen Testament auch sagen, sie alle sind Sünder. Die Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit Gottes aufs Spiel gesetzt und verloren. Auch nicht einziger ist gerecht und schafft es, den Himmelsgutschein festzuhalten. Wir haben den Himmel nicht oder nicht mehr. Und das ist diese ausweglose Lage dieser Menschen, aber auch unserer Menschen heute. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. In der Weihnachtszeit bekommt man, oder in der Adventszeit geht es ja los, in den Geschäften auf und ab. Da gibt es ja schöne Weihnachtsmänner, Schokoladen-Nikolaus-Männer, wie auch immer. Und so hat ein Mädchen zum Nikolaustag einen schönen Schokoladen bekommen. Und sie hatten auf die Heizung gestellt. Der Gedanke war, immer wieder, wenn sie sich erinnert, kann sie ein bisschen abbrechen und essen von diesem Nikolaus. Und so den Alltag ein bisschen versüßen. Aber die Rechnung ging leider bei ihr nicht auf. Auf dieser Heizung einen Schokoladen zu stehen, war keine gute Idee. Er war sehr stark deformiert. Er ist ein bisschen zerflossen. Alle versuchen, den Nikolausmann, Weihnachtsmann zu retten, haben nicht wirklich funktioniert. Man hat ihm eine Schocktherapie verpasst im Kühlschrank, aber mehr schlecht als recht hat er seine Ursprungsform bekommen. Er war verdrückt und vergeblich hat man ihn in dieser Ursprungsform gestemmt. Der Schaden war nicht reparabel. Und das ist der Zustand ohne Gott. Wenn wir gottlos, ohne Gott leben, dann ist das ein Zustand. So ähnlich kann es auch mit uns, oder sieht es mit uns aus. Wir sind deformiert. Wir sind deformiert. Da kann man nichts mehr flicken oder zusammenkleben, ein bisschen anmalen, ein bisschen schminken und dann klappt es irgendwie mit dem Menschsein. Nein, wir haben zerfetzte Himmelspapiere in der Hand und sagen, Herr, du bist im Himmel und wir sind hier auf der Erde. Und den Himmel haben wir verloren. Oft leben wir einfach so weiter, als ist dieser Zustand zur Normalität geworden. Oft leben wir einfach so weiter und nehmen das als geistlichen Dauerzustand an. Gott ist nicht unbedingt entscheidend und seine fehlende Adventszeit, seine fehlende Ankunft für unser Leben ist auch nicht so schlimm. Man lebt als Christ eben gerade so weiter, wie man lebt. Und dieser schreckliche Gewöhnungszustand an diesen fehlenden Advent Gottes in unserem Leben, das ist das eigentliche Problem. Und das spüren wir auch. Da ist ein Vakuum, da ist eine Unzufriedenheit, da ist eine Sehnsucht nach Gott, nach Ewigkeit, nach Beständigkeit. Und die kriegen wir nicht auf die Dauer gefüllt. Doch wenn wir diese geistliche Armut bei uns einsehen und spüren, das ist schon die erste Gnade. Meinen mangelnden Gehorsam, meine halbherzige Nachfolge, mein Gewöhnen an diesen geistlichen Dauerzustand, an dieses Mittelmaß. Wenn ich das einsehe, wenn ich das spüre, dann kann ich ihm klagen. Herr, ich will nicht ohne deine Gegenwart bleiben. Komm du wieder bei mir ein. Kehr du bei mir ein. Stell deine Gegenwart, deine Krippe in mein Herz auf. Erwecke mich zum Leben. Das ist der erste Schritt. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir auch erleben, dass der Himmelsvorhang etwas aufgeht, aufgerissen wird. Das ist das zweite Bild, das ich mitgebracht habe. Haben Sie die Erfahrung gemacht, Sie rufen im Amt an, egal in welchem. Und dann heißt es an der anderen Seite der Leitung, Moment mal bitte, ich bin nicht zuständig für Sie, aber ich verbinde Sie mit der anderen Nummer. Und dann wird verbunden und an der anderen Seite heißt es wieder, ja, leider bin ich nicht zuständig für Sie, ich verbinde Sie noch mit jemandem. Und dann wird man von A nach B und von B nach C und sonst wie durchgereicht. Niemand ist zuständig für mich. Niemand ist zuständig. Und das ist so ein bisschen dieser Zustand, der hier auch thematisiert wird. Sie klagen oder Jeremia klagt und sagt, Moment, ich muss es kurz aufmachen. Abraham weiß von uns nichts. Israel kennt von uns oder kennt nichts. Die großen Namensväter, auf die sie sich immer zurückbesonnen haben, die für sie da waren, die wichtig waren für ihr Glaubensleben, die können ihnen in dieser Situation momentan nicht helfen. In diesem geistlichen Zustand ohne Gott können nicht helfen. Also selbst die Väter können uns hier nicht helfen. Nur zum selben Volk zu gehören, löst das geistliche Problem dieses Volkes nicht. Abraham weiß von uns nichts. Israel kennt uns nicht. Ja, wer ist denn für uns zuständig? Die Israeliten fangen an, nach der Zuständigkeit zu suchen. Und sie sagen, wir sind doch dein Knecht Israel sind wir. Deine Macht und dein Gottesname ist das, was dich zuständig macht für uns. Und das ist auch ein wichtiger Teilaspekt. Doch während dieses Gebets spüren wir, das ist nicht das Eigentliche. Sondern der Höhepunkt in dem Gebet liegt in diesem Satz, bist du doch unser Vater. Bist du doch unser Vater. Das ist dieses Besondere in diesem Gebet. Die Zuständigkeit Gottes liegt letztendlich weder in seiner Macht noch in seiner Herrlichkeit, sondern in seiner Vaterschaft begründet. Und das ist das Entscheidende. Zweimal wird betont, du Herr bist unser Vater. Als meine Kinder noch klein waren, 3, 4, 5 Jahre alt und ich noch gelegentlich zu Hause meine Arbeit verrichtet habe, dann konnte es passieren, dass sich die Tür öffnet und dann stand einer von diesen Bürschlein da und hat mich einfach am Arm genommen und gesagt, entweder das Spielzeug ist kaputt oder Papa, ich habe Hunger oder das und das ist zu reparieren. Sie haben nicht gefragt, könntest du bitte und würdest du bitte Zeit haben. Sie haben sich nicht per Sie und sonst wie gemeldet, einfach frech und direkt: Du bist unser Papa. Und das berechtigt mich, dich zu fragen. Und wenn schon das irdisch so funktioniert, dann übertragen wir das auf das Himmlische. Der himmlische Vater ist um Menge viel, viel stärker, besser. Du bist doch unser Vater. Das ist das Entscheidende in diesem Gebet. Herr, du bist unser Vater. Und das Besondere hier noch in diesem Text heißt es: Du bist unser Vater, unser Erlöser. Da ist noch dieser Zusatz: unser Erlöser. Und im Hebräischen bedeutet dieses Wort Erlöser Goel. Goel, du bist unser Erlöser. Das muss man jetzt verstehen aus dem Alten Testament. Im Alten Testament gab es einen Goel, jemand, der zuständig war für etwas Armes, für etwas Bedürftiges. Zum Beispiel, in der Geschichte von Ruth lesen wir, wie die Ruth, in das eine Ruth kommt, in ein Land mit ihrer Schwiegermutter, und sie hat nichts, sie hat kein Recht, sie hat eigentlich niemanden, zu dem sie sich hinwenden kann. Und glücklicherweise findet sie Gnade bei diesem Herrn Besitzer Boas. Und dieser Boas, er wird der Erlöser für die Ruth. Er erlaubt ihr, auf ihrem Feld Ernte auch mitzuernten. Er erlaubt ihr, da mitzuarbeiten, damit sie nicht verhungert, damit sie was zum Essen hat für sie und ihre Schwiegermutter. Und er heiratet sie. Er geht einen Bund mit ihr ein. Er versorgt sie. Er nimmt sie sozusagen unter seinen Schutz. Er ist der wirkliche Goel. Und natürlich wissen wir vom Neuen Testament, der eigentliche Goel, der eigentliche Erlöser ist Jesus. Der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er freikauft und wieder in alte Recht einsetzt. Uns Menschen, die wir ohne Gott für immer die Ewigkeit verloren hätten. Aber er schickt seinen Sohn, und das feiern wir am Advent. Er kommt, er sucht, er erlöst, er kauft frei und setzt wieder in den eigentlichen Zustand. Er geht in diesen Riss hinein zwischen Himmel und Erde. Er steigt hinein. Und im Neuen Testament lesen wir eine Stelle im 1. Petrus 20. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Das bedeutet, Jesus ist der Erlöser. Er ist der einzige Erlöser, zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, ehe wir existiert haben. Und dieser Sohn wird kommen. Und wir merken, wie hier schon im Alten Testament der Himmel so leicht aufgerissen wird, der Himmelsvorgang leicht aufgerissen, eingerissen wird, und der Blick und Zugang zu dem Himmel wird frei. Der Himmel war verschlossen, der Himmel ist eingerissen, und ich habe das dritte Bild noch mitgebracht, der aufgerissene Himmel. Und es ist eigentlich das schönste Bild, das mir gefällt und das hoffentlich auch an diesem trüben Tag in unseren Erinnerungen und in unserem Herzen bleiben darf. Hier ist die Bitte, wenn Jeremia betet: Komm doch, ach, dass du den Himmel zerrissest. Da ist die Bitte nach einer Offenbarung Gottes. Und zwar, Entschuldigung. Und zwar im 2. Mose, Kapitel 19, beschreibt die Bibel die Begegnung mit Gott. Ich lese den Originalton. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr, im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Diese Sinai-Offenbarung, sie wird auch beschrieben noch in zwei Psalmen. Einmal: Herr, neige deinen Himmel und fahre herab, rühre die Berge an, dass sie rauchen. Oder im anderen: Da bebte die Erde und die Himmel troffen vor Gott, am Sinai, vor Gott, dem Gott Israels. Also in dieser lebendigen Beschreibung, in dieser sehr starken Bildbeschreibung strömt der Gott Israels richtig spürbar herunter. Und Jeremia bittet: Ach, dass du den Himmel zerrissest und dass du hinabfuhrest, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet, wie Feuer Wasser kochend macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Also eine starke Bitte nach der Begegnung mit Gott. Und Gott lässt sich auch erbitten. Gott lässt sich erbitten. Und das ist auch Mut für uns, wenn wir beten, dass wir nicht denken, die Gebete bleiben hier in diesem Raum oder zu Hause oder unter der Decke. Nein, auf keinen Fall. Gott lässt sich erbitten. Und er antwortet auch. Aber er antwortet ganz anders, als sich Jeremia, Jesaja, alle die Propheten je vorgestellt haben. Er antwortet anders und der Himmel geht auf über Bethlehem. Diese Geschichte werden wir am Weihnachten feiern. Da war Maria, die gerade das Kind zur Welt gebracht hatte, und dann zerriss der Himmel und es wurde aufgerissen und eine himmlische Macht von Engeln kam rein. Und hat dieser Engel, der verkündet: Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist der Herr? Und der ganze Chor von Engeln hat gesungen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist eine Offenbarung wie damals auf dem Berg Sinai, nur anders. Und wieder etwas später geht der Himmel auf über dem Jordangraben. Da wo Jesus zum Johannes kommt, dem Täufer Johannes kommt und sagt: Bitte taufe mich. Und wo er in den Jordanfluss hineingeht und Johannes ihn tauft. Und da öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt in Form von einer Taube und eine Sprache klingt über den Ort: Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Auch da öffnet sich der Himmel wieder. Und ganz stark, ganz markant und ganz wichtig öffnet sich der Himmel über dem Mann am Kreuz. Da, wo die Menschen Jesus gekreuzigt haben und dachten, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist dieser Spuk mit diesem Juden Jesus besiegt, jetzt ist alles vorbei, jetzt haben wir im Kasten, beziehungsweise am Kreuz. Das war nicht die tiefste Geschichte, sondern das war die Verherrlichung Gottes. Das, was im Johannesevangelium heißt, die Herrlichkeit Gottes, die offenbart sich im Kreuz. Da öffnet sich der Himmel über Golgatha, über diesen Hügel, da wo Jesus war. Und da hat Jesus dann gesagt: Es ist vollbracht. Die Schuld ist bezahlt. Zwischen Menschen und Gott ist keine Schuld. Ich habe sie bezahlt. Für immer, für ewig. Punkt. Gott hat diese Erfahrung geschenkt. Das Gebet, das vor langer Zeit gebeten, gesprochen wurde, wurde hier erhört. Und hier spricht Paulus: Und so wird aus dem Klagengebet, wie wir am Anfang gelesen haben, ein Dankgebet, ein Dank der Gemeinde. Wir alle, wie wir hier sitzen und stehen unter diesem offenen Himmel, und wir wissen, über unserem Leben ist unverrückbar die Gnade Gottes, sie gilt. Und es kann nichts mehr passieren, denn wir ruhen in seinem Erbarmen, in Gottes Liebe, in seiner Tragkraft, in seiner Zuwendung, in seiner Treue und in seiner Gnade. Und da kann es noch manche Und da kann es noch manche Kurven und Schlenker geben in unserer Nachfolge. Da kann es manche Bremspassagen geben, so manche Abschnitte, die schwierig sind. Aber wir bleiben unter diesem geöffneten Himmel. Und er geht nicht mehr zu über uns. Und darüber beten wir Gott an. Darüber ehren wir Gott mitten in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Denn der Himmel steht offen. Und das ist die Adventsbotschaft am zweiten Advent. Auch wenn draußen das Wetter trübe ist, auch wenn wir vielleicht etwas müde und ramponiert sind, deformiert oder Mangel an Schlaf und Krankheit, der Himmel ist offen und er bleibt offen. Und wenn er mich dunkle Wege führt, ist er das Licht, an dem ich mich orientieren kann. Führt er mich helle Wege, so will ich mich an seiner Kraft und an Gottes Begleitung erfreuen. Es gibt Zeiten unter vermeintlich verschlossenem Himmel, und dann gilt es zu sagen, gerade jetzt, wo ich nichts von deiner Macht spüre, Herr, will ich mein Vertrauen dir hinlegen. Aber selbst wenn ich das nicht mehr schaffe, weiß ich, er vertraut in mir und er glaubt in mir. Mein Glaube ruht nicht in mir, nicht in meiner Kraft, sondern in ihm. Und er hat mir den Glauben geschenkt und er wird den Glauben erhalten. So können wir uns vertrauensvoll in die Arme Gottes bringen. Er ist da. Er ist über uns, über dem Ort Oeschelbronn da. Er ist über Deutschland, Europa da. Er ist über der ganzen Welt. Er ist da. Ihm wollen wir die Ehre geben und Platz machen in unserem Herzen. Amen.